There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Das ist ein super Interview geworden.
Ich weiß nicht.
Ich find's heftig. Ich hab gar nicht, also ich hatte nicht gedacht, dass es so emotional auch wird für mich.
Die Mütter können diese Kinder nicht unterstützen. Also wir empfehlen immer Hauptschule.
Unser deutsches Schulsystem verlässt sich ja darauf, dass Eltern ihre Kinder unterstützen. Das darf nicht sein.
Mhm.
Die Schulen müssen alle Kinder gleich ausstatten, ohne sich auf Eltern zu verlassen, weil dadurch entsteht das. Ungleichheit.
Mhm.
Natürlich kann meine Mutter das nicht dasselbe leisten wie von
Anastasia,
die Ärzte.
Nein,
sie muss. Ich musste studieren, weil meine Mutter nicht studieren konnte. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Für sie war das gar keine Option.
Mhm.
Ihre Eltern haben mir das nicht erlaubt. Ihr Bruder, er durfte studieren. Er ist Architekt geworden. Aber er ist ja auch ein Junge.
Ihr hört Gedankensalat. Der ultimative Podcast mit Edwin und Yilmaz. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensalat. Ich sitze heute in Düsseldorf beim NDMO, dem Verbundnetzwerk Düsseldorfer Migrantenorganisation e.V. Und meine Gästin ist die Vorsitzende Elina Czernova. Herzlich willkommen, Elina.
Und Gründerin.
Ach, Gründerin!
Ja.
Wow, das habe ich eurer
eine
Webseite nicht entnehmen können.
Ja.
Bisschen gestalkt habe ich ja schon natürlich. Dann kannst du uns ja direkt mal erzählen, etwas über eure Arbeit. Richtig, hallo. Ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, es geht mir gut.
Leute, wir haben heute über 30 Grad gehabt und wir sitzen hier. Wir mussten die Klimaanlage ausmachen, weil es zu laut gewesen wäre. Also bitte hört euch diese Folge bis zum Ende an, damit sich das auch gelohnt hat, das Schwitzen. Elina, bist du selbst auch damals als Kind ausgewandert?
Komme aus der Ukraine.
Aus der Ukraine bist du, okay.
Ja, aus Kharkiv. Jetzt kennt jeder.
Du bist aber in der Ukraine geboren.
Ich bin in der Ukraine geboren, ich bin mit 35 nach Deutschland gekommen.
Mit 35?
Ja.
Wahnsinn, das heißt, wie lange bist du jetzt schon hier?
27 Jahre.
Warte mal, jetzt muss ich rechnen.
Ja.
Wahnsinn.
Lange Geschichte.
Genau, meine erste Frage ist, kannst du uns etwas über die Arbeit des NDMO erklären und auch, wie es zu der Gründung kam?
Also, wir haben uns in 2016 gegründet und das war eine erfolgreiche Gründung. In Düsseldorf bis dahin, bis 2016, waren mehrere Versuche, so einen Migrantendachverband zu gründen. Das hat nie geklappt. So, und die Idee war, kam eigentlich von mehreren Organisationen, die festgestellt haben, wir haben eigentlich alle, egal aus welchem Land unsere Mitglieder kommen, praktisch gleiche Ziele.
Mhm.
Und diese gleichen Ziele sind Unterstützung unserer Kinder, erfolgreich im Berufsleben, gut angekommen, Integration und einfach normales Leben, Teilhabe.
Mhm.
So. Und aus diesen Gründen haben wir uns zusammengetan, wir haben eine Satzung entwickelt und wir haben einen Verein gegründet.
Das ist sehr schön. Ja. Was für, also auf eurer Website habe ich gelesen, ihr habt 21 Vereine, die ihr hier unter dem Dach...
Momentan haben wir 19 Vereine.
Ah, okay.
Und wir sind nicht nur Vereine, wir haben auch aktive Gruppen.
Mhm.
So.
Was für Schwerpunkte haben diese Gruppen oder Vereine? Wie sieht deren Arbeit aus?
Also die Themen, was wir gerade besprochen haben, sind auch Themen von diesen Vereinen.
Mhm.
Einige Vereine sind sehr mit Frauenarbeit
mhm.
beschäftigt. Das ist zum Beispiel ein syrischer Verein, Verein für syrische Frauen. So, wir haben auch türkische Vereine, wir haben ukrainische Vereine.
Kunterbunt also.
Kunterbunt, wirklich. Und das macht natürlich sehr viel Spaß. So, und das macht auch unsere Sichtweise viel breiter.
Mm. Ja. Ich meine, wir sind ja auch inzwischen eine sehr, sehr bunte Gesellschaft.
Ja.
Und ich glaube, beim NDMO ist das sehr gut abgebildet. Wenn ihr mal auf die Webseite geht, ich verlinke sie euch in den Shownotes, dann könnt ihr euch da auch durchklicken. Mhm. Ich habe mal meinen Lieblingsverein oder mitgenommen, der heißt nämlich der Orient Occident Express. Und ich fand es so witzig, weil es ein von Muslimen ein gegründeter Karnevalsverein ist.
Ja, ja, genau.
Und es war einfach in meinem Kopf so ein
die sind
Kulturclash.
Schon interkulturell.
Fand ich sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und da sind auch alle willkommen, also nur weil es von Muslimen gegründet ist, ist sagen sie explizit. Ich war sehr begeistert. Da wollte ich fragen, welchen Einfluss hat die Arbeit von diesen Vereinen und Organisationen und Gruppen auf das Leben von den Migrantinnen und Migranten hier in Düsseldorf?
Also ein von unseren Zielen, das habe ich nicht erwähnt, war auch Professionalisierung von unserer Arbeit. Ich bin in diesem Bereich seit 20 Jahren. Ich habe auch Kindtop gegründet.
Kindtop
so damals Kinder- und Topform-Verein. In diesem Jahr 20. So, und ich habe auch, ich arbeite auch in vielen Kreisen und Gruppen. Und das habe ich festgestellt und viele wissen das. Ne? Bei Migrantenvereinen ist sehr wichtig Professionalisierung. Migranten fangen normalerweise an, wir kommen zusammen. Wir trinken zusammen ein Tee, wir spazieren mit den Kindern, wir machen Grillen und quatschen. Na, das ist wichtig. Na, das ist wichtig für Menschen, die hier zum Beispiel ganz neu sind. Dann kriegen sie die Möglichkeit, neue Freunde zu finden, einfach diese Verbindungen, womit man normalerweise aufwächst. So, und irgendwann kommt unbedingt Hausaufgabenhilfe, weil alle Kinder haben das Problem und alle Eltern haben das Problem, dass die Kinder in der Schule irgendwas nicht verstehen. So, die Eltern können nicht so gut Deutsch. Das ist, wie gesagt, das sind normale alltägliche Probleme. So, und danach wird alles entwickelt. Also viele von unseren Kollegen und Kolleginnen, Vereinen machen auch Kulturarbeit. So zum Beispiel mongolische Vereine tanzen sehr gerne, das heißt, Pferdekopfgeige.
Wow, was ist das?
Ja, spielen. So, auch Musik machen und singen, auch Verein Kind Top zum Beispiel, da ist Kunstschule, Musikschule drin, auch Sportverein, jetzt seit einigen Jahren geworden mit Tanz und Karate und alles Mögliche. So, also sind sehr aktiv und diese Entwicklung geht normalerweise in die Breite. Aber diese Vereine haben kein Mittel, Spezialisten, Fachleute zu kaufen, für diese Angebote. Okay, wenn jemand da ist und ehrenamtlich macht und sind viele, aber diese Stabilität und Qualität kann man so nicht immer gewährleisten. Also für diese Vereine ist sehr wichtig zu lernen, wie man zum Beispiel Anträge stellt, wo man Hilfe kriegt, wo man Spezialisten, Wachleute findet, wenn man eine Frage selbst nicht klären kann. Also diese Punkte sind für uns als Verband Zielpunkte. Ne? da gehen wir hin.
Ich kann es sehr gut verstehen, weil wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke, dann weiß ich, also meine Mutter ist zwar hier geboren als Kind von türkischen Gastarbeitern, durfte dann allerdings nur den Hauptschulabschluss machen, also sie konnte gut Deutsch. Ich musste als Kind keine Behördenpapiere ausfüllen.
Das ist selten.
Richtig, ich weiß, das ist auch anders. Also in meiner Familie, bei Freunden habe ich das mitgekriegt, wie man da als Zehnjährige dann sitzt und versucht, irgendwie das Arbeitslosengeldbescheinigungsgedöns auszufüllen.
Lernförderung beantragen.
Ja, also so Sachen, die Kinder auf jeden Fall nicht machen sollten.
Ja.
Aber auch, also ich weiß noch, dass ab der 4. Klasse, dass mir meine Eltern nicht mehr behilflich sein konnten mit meinen Hausaufgaben. Also irgendwann sind die beiden da, standen da ratlos, mein Vater und meine Mutter, und waren so, sorry, du bist jetzt auf dich alleine gestellt. Natürlich, man versucht irgendwie Nachhilfe zu organisieren, es kostet aber auch alles Geld, hat man diese Ressourcen. Und genau solche Angebote wie hier das Kindtop-Förderungszentrum, aber auch die ganzen Begleitung von Behördengängen oder einfach gemeinsame Ausfüllen von Papieren, das ist so, so, so wertvoll. Und einfach unverzichtbar auch für unsere Gesellschaft. Das finde ich, muss man einfach mal an dieser Stelle sagen.
Als Beispiel, wir haben jetzt ein großes Projekt, gleich teilhaben, und wir haben Angestellte als junger Verband, das ist klasse. Dann haben wir auch ein relativ großes Projekt, Menschen stärken Menschen. Da geht es darum, jemanden zu helfen, der entweder so in näherer Zeit nach Deutschland gekommen war oder findet keinen Anschluss, egal wann angekommen ist. Bei diesen Projekten merkt man, wir haben auch aktive Menschen, die helfen möchten. Die haben schon ihre Erfahrungen. Und wir können das verknüpfen. Menschen, die helfen können, und Menschen, die Hilfe brauchen. Und vielleicht nach 2 Jahren helfen die auch weiter. Ne? Das kann sein.
Es ist ja immer ein Geben und Nehmen in einer Gesellschaft. Finde ich gerade Gänsehaut zu sehen, also dran zu denken, wie Menschen, die früher selbst in so einer Situation waren, frisch hergekommen und man kennt die Sprache nicht, alles ist anders, das Gesundheitssystem, das Sozialsystem, alles, und man ist überfordert, und genau sowas gibt ja einem Halt und Sicherheit, dann zu wissen, da sind Leute, ich bin nicht auf mich alleine gestellt. Aber ich muss auch gleichzeitig dran denken, dass es ja in unserer Gesellschaft die AfD beispielsweise immer beliebter wird, und ein Rechtsruck bei uns, man braucht sich ja nur die Wahlen angucken oder wer jetzt Bürgermeister ist in irgendwelchen komischen Städten, stößt ihr da mit eurer Arbeit auch an Grenzen, an Hindernisse?
Natürlich, ja.
Ich wollte eigentlich Nein hören.
Wir hatten einen Vortrag, jetzt sage ich dir nicht Namen des Professors, aber es ging um Hilfe, um Perspektiven für Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben ein tolles Bild zu sich bekommen. In Teilen von NRW gibt es so Städte, wo Kinder mit Migrationshintergrund, das ist harte Statistik, praktisch nie im Gymnasium sind. Und es gibt andere Städte, wo Kinder mit Migrationshintergrund gleiche Qualität, fast gleiche Zahlen haben, so prozentuell, wie Eingeborene hier, wie deutsche Kinder. Es wurde Analyse von Studenten gemacht, woran es liegt.
Woran?
Das ist Politik von einigen Kommunen, Das sind Politiker, die am Lenkrad stehen. Mhm. Das sind diese Politik und Richtung kommt dann in die Schule. Mhm. Es werden die Eltern nicht richtig beraten. Mhm. Also ihrem Kind wird besser in einer Hauptschule, da haben wir weniger Probleme.
Ja.
Das sind Orte, wo vielleicht weniger Integrationskurse gibt oder Angebote, niederschwellige Angebote, besonders für Mütter. Mhm. Na, die Väter arbeiten normalerweise, die sind nie da und entscheiden diese Sachen nicht. Diese Karte hat mich total beeindruckt. Mhm. Also es ist sehr viel von Politik abhängig, wie den Menschen mit Migrationshintergrund, ich würde sogar sagen Vordergrund, so geht.
Ja.
Es ist leider so.
Ich kann von solchen Geschichten auch erzählen, wo ein Mehmet automatisch eine schlechtere Note bekommt, als der Pascal neben ihm, obwohl Pascal von Mehmet abgeschrieben hat und sie eigentlich dieselbe Note haben müssten.
Es ist keine Regel. Also es gibt solche und solche, aber es ist öfter so.
Ja, Bildungsungleichheit ist immer noch ein Riesending in Deutschland. Ich glaube, viele wollen das nicht wahrhaben. Aber aufzusteigen als Arbeiterkind oder als sozial schwaches Kind ist immer noch unglaublich, unglaublich schwer. Ihr könnt dazu die Folge mit Aladin Elmar Falani hören. Der redet ja viel darüber, dass es in Deutschland keine Beweglichkeit gibt, innerhalb der Schichten aufzusteigen sozusagen. In anderen Ländern, in Skandinavien beispielsweise, sieht das viel besser aus. Da starten Kinder oder Kleinkinder mit gleicheren Chancen ins Leben, als es hier sind, weil dein Elternhaus bestimmt ja maßgeblich eigentlich deinen Lebenslauf auch zum großen Teil. Mhm. Das ist etwas, wogegen ihr kämpft mit euren Angeboten.
Ganz interessant ist die Linie institutionelle Förderung von Migrantenorganisationen. Ist praktisch fast unmöglich. Darüber redet man jahrelang. Aber es bleibt alles auf dem Gleichen.
Leere Worte.
Das ist ein sehr wichtiges Thema. Wird viel, viel diskutiert. Es ändert sich aber nicht. Und wenn wir das beobachten, so eine Organisation mit institutioneller Förderung, die zum Beispiel Räume für ihre Arbeit bezahlt bekommt, wo ein Geschäftsführer auch unterstützt wird, um Projekte zu kreieren und zu dirigieren. Das brauchen diese Migrantenorganisationen. Wir haben viele, viele junge Menschen, die schon hier aufgewachsen sind und erfolgreich sind. Aber diese Menschen, die sind voll in Arbeit, die können weiter nicht viel ehrenamtliche Arbeit leisten. Vielleicht Samstag, vielleicht Sonntag, aber nicht regelmäßig. Und diese Nicht-Professionalisierung führt dazu, dass diese Initiativen leider öfter, meistens ganz schwach bleiben. Das ist sehr, sehr schade. Sie können mit weniger Mitteln, mit weniger Unterstützung viel mehr machen als Organisation, die überhaupt keinen Fuß in diesem Milieu fassen können. Ein Türke kann besser einem Türken helfen.
Ja.
Ein russischsprachiger oder ukrainischsprachiger kann besser jemandem helfen, der gerade nach Deutschland gekommen ist. Es wird schneller alles schneller, nicht langsam wie jetzt.
Also ein Appell an Politik, ans Land, an die Kommunen. Wir brauchen mehr Gelder für diese Initiativen.
Es gibt Gelder genug.
Ja.
Aber diese Organisation, die kommt zu diesen Geldern gar nicht. die wissen nicht, die haben keine Profis, die haben keine Spezialisten. Darum haben wir NDMO gegründet, damit diese Organisation sich professionalisieren können, damit die dieses Wissensvermittlung.
Ihr unterstützt diese Organisation also dabei, an Gelder ranzukommen, irgendwie diese Anträge auszufüllen, Experten zu finden.
Genau.
Fachleute.
Ein Beispiel, ganz kleines Beispiel. Praktisch alle Organisationen, die bei uns sind, die haben nie mit Kommunalen Integrationszentrum gearbeitet.
Na? Kann auch gar nicht sein.
Wussten gar nicht, dass, wie man einen Antrag stellt. Okay, das sind kleine Anträge, aber trotzdem, das ist ein Weg, richtiger Weg, irgendwas zu schaffen. Oder jetzt laufen bei dieser Organisation diese kleinen Projekte, die schon unterstützt werden. Oder Sprachkurse, niederschwellige Sprachkurse. Stadt Düsseldorf ist super in diesen Sachen. Also die unterstützen das. Mhm. Aber man muss einen Antrag stellen, um das zu anbieten, so um diese Unterstützung zu bekommen. Und diese Kenntnisse fehlen normalerweise neue Organisationen in unbegrabten Organisationen.
Also an alle Zuhörerinnen, falls ihr einen Verein kennt, der noch nicht so weit ist, ihr seid richtig beim NDMO, falls ihr Unterstützung braucht, meldet euch hier, ich packe alles in die Shownotes. Und da wollte ich fragen, du bist jetzt seit 20 Jahren dabei, hast es hier gegründet, beobachtest das seit 2 Jahrzehnten, was kannst du feststellen, wenn es um die Rolle von Migrantenorganisationen geht für unsere Gesellschaft? Und welche Entwicklung wünschst du dir auch für die Zukunft? Das waren jetzt 2 große Fragen, ne?
Sehr, sehr schwierige Frage. Das ist wie wählen. Ne? Manchmal bin ich absolut so positiv und ich denke, aha, geschafft. Und besser geworden und aktiver geworden und intensiver geworden und wirklich Teilhabe. Mhm. Und dann zum Beispiel, es kam Corona.
Mhm.
Und ich weiß nicht prozentuell, aber mein Gefühl nach, ne, das hat so schlimme Wirkung gehabt. Also die Menschen kamen nicht mehr zusammen.
Mhm.
Na? Und diese zusammen zu sein, das ist ein Grund für Existenz von einer Migrantenorganisation. Ja. Ne? Und die hatten einige Organisationen, auch unsere, haben ihre Räume verloren, weil die konnten gar keine Angebote machen und das hat, die haben nicht überlebt in ihren Räumen. Okay, Kindtop hat 2 Zentren und wir können so unterstützen, aber das ist Glückssache. Ne? Viele haben nicht überlebt. Ich kriege viele Informationen und ich habe jetzt zum Beispiel Informationen bekommen, dass für Integrationsarbeit einige Teile von Integrationsarbeit werden weniger finanziert, zum Beispiel psychosoziale Zentren.
Wir haben heute noch bei der Arbeit drüber geredet, die Bundeshaushaltsabstimmungen stehen ja jetzt an, stehen massive Kürzungen an.
Ja, diese Kürzungen, wohin geht das Ganze? Also die Menschen bleiben ohne Hilfe.
Mhm. So, vor allem auf Hilfe angewiesen sind.
Genau,
ne? Geflüchtete Menschen mit Migrationshintergrund.
Und was mich besonders jetzt enttäuscht, genau diese Menschen und diese Familie haben sehr viele Kinder.
Mhm.
Und die Wirkung werden wir sehen.
Das wird fatal.
Also, das ist fatal.
Ja. Das werden wir nicht sofort sehen, ne? Das wird ein paar Jahre dauern.
Ja, genau.
Mit Sicherheit.
Genau,
das ist das Schlimme.
Ja.
Und wenn die Politik dann wieder
langsam
anfängt, was zu machen,
ist es zu spät. Wieder neue Leute da.
Mhm. Richtig, also ein Teufelskreis eigentlich.
Ja.
Also wenn du in die Zukunft guckst, sieht es ein bisschen düster aus, wenn ich das richtig verstehe.
Ich bin sehr optimistisch immer. Also abends bin ich pessimistisch, morgens wieder.
Ihr müsst wissen, es ist auch jetzt 19 Uhr. Ich hätte morgens kommen sollen.
Ja, ich hoffe, dass diese Entwicklung auch irgendwie oben gespürt wird und es wird reagiert. Wir leben Gott sei Dank in einem Demokratieland, wo Demokratie herrscht. Ne? Vielleicht ist ein bisschen langsam, ne? diese Wirkung ausprobieren und dann wieder vielleicht zur richtigen Entscheidung kommen. Aber ja, ich hoffe, dass ich noch sehen kann.
Mit Sicherheit. Ja. Vielleicht weitere 20 Jahre. Für so lange willst du bestimmt gar nicht mehr. Ich hatte eine Frage, aber sie ist mir entfallen. Ich weiß nicht mehr, was ich fragen wollte. Das steht ja auch nicht. Mann, nur das ärgert mich.
Ganz interessant ist das Projekt, was wir jetzt mit dem Paritätischen Verband zusammen machen, diese Selbsthilfegruppengründung.
Dankeschön, das war das, ja. Ja. Ich wollte auf die Selbsthilfe übergehen.
Super. Also, das ist eine enorm wichtige Aufgabe, diese Kenntnisse weiterzugeben. Weil diese Organisation, ich wiederhole vielleicht nochmal gleiche, das sind Selbsthilfeorganisationen im Grunde genommen. Ne? Die sind auf diese Prinzipien entstanden. Mhm. So, es entstehen aber nicht immer Vereine. Mhm. Und bei Selbsthilfegruppen es ist enorm leicht, wenn man weiß, wie. Mhm. Ne? Mhm. So diese Gruppe zu gründen und ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommen und die Probleme, die vor Ort entstehen, ein bisschen so leichter zu machen. Mehr Information in diese Gruppen reinfließt. Das ist auch sehr wichtig. Und ich habe selbst aus familiären Gründen so auseinandergesetzt mit Selbsthilfegruppen. Mhm. Und meine Erfahrung war, man muss schon oder man möchte schon eine Sprache, eine gleiche Sprache sprechen in dieser Gruppe.
Ja.
Ja. Ja. Darum denke ich, auch für Migrantenorganisationen zum Beispiel diese Form zusammen zu arbeiten und zusammen zu funktionieren und zu helfen, ist sehr gut.
Das mit der, also alle, die mehr als nur Deutsch sprechen hier und gerade zuhören, wissen, wie es ist, zweisprachig aufzuwachsen oder mit einer anderen Muttersprache als Deutsch. Oft ist es so, man kann Gefühle viel besser ausdrücken in der Muttersprache, was einem im Herzen vorgeht, im Gehirn, im Kopf, im Bauch. Also ich höre das immer wieder in meiner Familie, mein Deutsch ist viel besser als mein Türkisch, ist leider einfach so. Aber bestimmte Ausdrücke gibt es nicht. Aber selbst, also wir wollen es ja gar nicht auf die Sprache reduzieren, es gibt ja auch ein kulturelles Selbstverständnis innerhalb dieser Gruppen. Also ich kenne das von der Therapie, ich bin jahrelang zur Therapie gegangen und ich hatte eine deutsche Kartoffeltherapeutin und ich liebe sie, sie war toll. Mhm. Aber manchmal musste ich ihr Sachen erklären, die für mich selbstverständlich waren, aber die sie natürlich nicht kannte, weil sie nicht in einem türkischen Kontext groß geworden ist. Und das macht es dann etwas komplizierter und es ist einfacher, wenn die Leute direkt wissen, worüber du redest. Mhm. Wenn du sagst, ja, eine Hochzeit läuft bei uns so und so ab, weil so und so und die Tradition ist so und so. Dann sagt sie, ah, das ist aber interessant. In einer türkischen Gruppe wäre das nicht passiert. Deswegen, welchen Schwerpunkt hat denn die Gruppe, die ihr gerade gründet?
Autistische Kinder oder Familien mit Angehörigen, die Autismus haben.
Und ich glaube, die Anfrage ist da hoch, hatte ich gehört.
Wir haben festgestellt und es waren immer wieder Anfragen von Eltern, die solche Kinder haben. Das hat ein bisschen mehr mit Kindtop zu tun, weil wir haben sehr viele Kinder hier und seit 20 Jahren 10.000 oder mehr Teilnehmer.
Wow.
Und so. Es ist manchmal sehr schwierig abzusagen, wenn jemand kommt und unsere Übungsleiter gar keine Möglichkeit hat, ein Kind in die Gruppe reinzusetzen und zu integrieren, weil das Kind diese Probleme hat.
Mhm.
So, wir hatten auch sehr gute Erfahrungen,
übrigens.
So, aber das ist so, klappt nicht immer.
Mhm.
Seitdem Krieg in der Ukraine angefangen ist, es kamen zu uns Hunderte von Menschen, und das sind überwiegend Frauen, überwiegend fast alle mit Kindern.
Mhm.
Und wir haben sehr viele hier so beraten und auch festgestellt, die wussten überhaupt nicht, wenn sie nicht ein Kind haben, das ein bisschen anders ist, ne? Die wissen überhaupt nicht, wohin. So, diese Kinder brauchen bestimmte Umgebung, die brauchen ihre Sprache, ihre gewöhnliche
Routine.
So, und diese Mütter waren noch dazu, was die erlebt haben, absolut verzweifelt. Ja, die eine Mutter hat mir erzählt, ja, wir hatten solche Gruppen besucht und mein Kind hat sich gut entwickelt, so Sprache und so weiter, also die Unterstützung war da. So, und jetzt zurückentwickelt.
Mhm.
Diese Kenntnisse und Möglichkeiten sind verschwunden. So, wie hilft man, wenn man normale Weg geht, ganz normale, das sind Jahre. Na, wir haben eine ehrenamtliche Person hier, zufällig, ne? Das ist alles Zufall, aber wenn viele Menschen zusammenkommen, dann ist es so, ne? Das kommt irgendwie raus, dass sie sehr gute Erfahrung damit hat. Gute Erfahrung, viel Erfahrung, sage ich besser. So, und ihr Kind ist schon 17 Jahre alt, also sie ist durch alle
schon alles erlebt.
Hürden gegangen, so überlebt und positiv geblieben. So, dann habe ich sie angefragt, ob sie ihre Erfahrungen so austauschen kann. Es wird etwas kompliziert, sie ist deutschsprachig, aber sie war absolut begeistert von dieser Idee.
Heißt das, die Gruppe wird zweisprachig geführt
dann? Die Gruppe wird dann mit einer auch von unserer Ehrenamtlichen so parallel übersetzt. Die Kollegin kann schon ein paar russische Wörter, ukrainisch, bisschen schon, weil sie öfter hier ist, aber die Mütter auch teilweise haben schon durch Integrationskurse ein bisschen mehr Kenntnisse, aber diese Übersetzung, wie wir besprochen haben, also diese Sprechen in Muttersprache ist wichtig. Also das man kann darauf nicht verzichten.
Ja.
Sonst wird das nicht klappen.
Ja. Sind denn weitere Selbsthilfegruppen auch geplant mit anderen Themenschwerpunkten?
Es gibt eine Selbsthilfegruppe, ukrainische Frauen auch, die sich so beruflich entwickeln möchten. Aber teilweise haben Stress.
Ja,
so,
das glaube ich.
Und es sind verzweifelt. Also die möchten gerne sich so gegenseitig unterstützen, damit das Leben weitergeht.
Ja.
Irgendwie.
Klar. Also es sind vor allem Menschen, wie ich das hier sehe, egal ist, ob es jetzt diese Kurse sind oder Selbsthilfegruppen oder Hausaufgaben, es sind Menschen, die eigentlich durchs Raster fallen in unserer Gesellschaft, die nicht gesehen oder nicht genug gesehen werden, die nicht genug unterstützt werden, die bei euch an der richtigen Adresse sind, um die Hilfe zu kriegen, die sie brauchen und die sie auch verdienen. Und da würde mich jetzt interessieren, was denkst du, welche Rolle spielt Selbsthilfe im Kontext von Migrantenorganisationen oder Migrantenvereinen?
Welche Bedeutung? Nennen Sie Migrantenverein Selbsthilfeverein. Das wird dann richtig.
Wie meinst du das?
Ich meine, jede Migrantenorganisation praktisch ist eine Selbsthilfegruppe.
Das hast du schön gesagt. Ja.
Das ist so.
Man kennt Selbsthilfe immer nur dieses... Man sitzt in einem Kreis und alle...
Viel mehr es, und viel breiter.
Es kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Genau. Überall, wo Menschen zusammenkommen und ihre Sorgen und Probleme miteinander teilen und wissen, der Mensch gegenüber, der hat ähnliche Sorgen und Probleme. Und man hilft sich gegenseitig. Das ist alles Selbsthilfe.
Genau, das ist so.
Hast du schon gesagt. Jetzt vielleicht für die, die zuhören, wie und vielleicht ist ja auch jemand aus Düsseldorf oder Umgebung dabei, so als Abschlussfrage, wie können Leute, die jetzt Lust haben, sie hier zu unterstützen, ehrenamtlich zu sein, wie können sie tätig werden und hier aktiv irgendwie als Ehrenamtliche sie in ihrer Arbeit unterstützen?
Anrufen oder WhatsApp schreiben.
WhatsApp kommt sehr gut in meiner Generation. Wir hassen Telefonieren.
WhatsApp schreiben. Dann kriegen die unbedingt eine Antwort. So, und wir haben so viele Kollegen hier und Mitglieder von verschiedenen Organisationen, dass man immer ein offenes Ohr findet.
Also, ich schreibe euch alles auf.
Und wir brauchen Aktive. Sehr.
Yes. Also, wenn ihr Lust habt, was Gutes zu tun, zufällig Deutsch studiert habt oder Lehramt oder was auch immer, irgendwas könnt, wo ihr denkt, oh ja, das könnte ja passen, meldet euch hier und dann guckt ihr weiter, ne? Und dann als Abschlussfrage, was sind langfristig eure Ziele als NDMO? Was möchtet ihr erreichen für die Gesellschaft und für die Migrantinnen?
Wir möchten erreichen, dass Migrantenorganisationen auf gleicher Ebene mit Politikern sprechen können. Mm. Wir möchten gerne, dass die sehr ihre Teilhabe erhöhen bei Entscheidungen, die über Menschen mit Migrationshintergrund getroffen werden. Wir möchten gerne, dass zum Beispiel, wir gehen nicht weit, ne? Wir bleiben in der Kommune, ne? Das ist unsere Ebene, wie gesagt. Wir möchten ganz gerne, dass wir angesprochen werden, wenn irgendwas zu entscheiden ist. Wir sagen nicht so, dass wir eine Abstimmung vielleicht, bei einer Abstimmung teilnehmen. Aber als wir lassen Fachblick und Fachmeinung,
Expertise
bei vielen Fragen, was Schule betrifft, was Kultur betrifft, was Integrationsfragen betrifft, was Medizin und andere Senioren. Ist sehr wichtig. Na, es gibt so Pflege. Wir warten darauf, wir sind sehr aktiv und wir sind integriert. Wir möchten, dass jemand auch so diese Rückintegration macht, mitarbeitet, fragt und Respekt hat für diese Fragen. Also, wir sind zum Beispiel sehr interessiert, dass kommunale Wahlen mit Menschen mit Migrationshintergrund, die zufällig noch keinen deutschen Pass haben, auch aktiv mitgemacht werden. Das ist auch unser Ziel.
Oh mein Gott. Mein Vater lebt seit über 25 Jahren hier er zahlt Steuern, er geht arbeiten, mhm, er hat ja sein Haus, aber wollen, er darf nein nicht wählen.
Ja.
Und es nervt mich so hart. Was, mhm, was soll seine Stimme in der Türkei?
Nix.
Wir brauchen seine Stimme hier, hier, wo die AfD 25% und im, ja, Bundestag und was weiß ich.
Fragen Sie Menschen, so unglaublich. Lassen Sie diese Menschen, lassen Sie diese Menschen auch zu Wahlen.
Ja.
Zum,
ja.
Wenn wir das nicht erlauben, dann haben auch Politiker, ja, wenig Interesse, mit diesen Menschen überhaupt natürlich in Gespräch zu treten.
Die können ja nichts von dem profitieren.
Genau.
Das ist es ja. Und es sind nicht Hunderte oder Tausende. Das sind Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen, die nicht, ja, wahlberechtigt sind.
Ja.
Und da gehen so wichtige Stimmen verloren.
Das Telefon kann schon.
Kein Problem. Aber es ist jetzt auch schon 19 Uhr, Elina. Ich würde, ja, sagen, das waren sehr, sehr gute Abschlussworte mit einem Aufruf an die Politik. Möchtest du noch etwas sagen zum Abschluss an unsere Zuhörerin? Vielleicht ist ja auch jemand von Politik dabei, jemand, der es weitertragen kann, jemand, der in diesem Bereich tätig ist.
Ich bin nicht bereit, ja, für diese Frage.
Ist auch zu spät dafür. Ne? Ich bin wieder zu pessimistisch.
Ja. Also, Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, die sind nicht einfach so gekommen. Mhm. Meistens haben die Gedanken oder wir Gedanken, dass in diesem Land unseren Kindern besser geht.
Ja.
So, und wir tun alles, was wir können. Wir möchten gerne das zusammen mit anderen tun. So, wir möchten hundertprozentige teilhaben in alle Entscheidungen und Leben, was in Deutschland abläuft. Wir möchten gerne, dass unsere Kinder genauso wie andere Kinder auch in der Kommune arbeiten,
mhm,
dass die Hochschulausbildung genießen, dass die, ja, in der Schule unterstützt werden.
Ja.
Vielleicht in der Schule muss man ein bisschen mehr unterstützen, aber oder gleiche Unterstützung bekommen. Und alles geht über Informieren.
Wissen ist
und
Macht.
Diese Wissen,
mhm,
ja. Und wir möchten gerne zusammen das schaffen, dass dieser Informationspool,
mhm,
für alle gleich ist. Wenn das so ist, dann kann jeder entscheiden, was er macht, was er tut, wie er arbeitet, wie seine Kinder aufwachsen. Dann haben wir Demokratie. Tja.
Gänsehaut. Ich muss gerade daran denken, wie ich in die Uni reingelaufen bin an meinem ersten Tag und ich bin, mhm, meiner Kernfamilie die Erste, die studiert. Ne? Meine, mhm, Mutter hatte nur Hauptschulabschluss, mein Vater hat eine Schlosserausbildung gemacht in der Türkei, bevor er gekommen ist, mhm, nach der Hochzeit. Und ich habe mich so fremd gefühlt.
Mhm.
Keine Schwarzköpfe, ich lauf, mhm, rein, Hörsaal, alle blond. Mhm. Alle heißen Lisa und Lena. Und wir waren, glaube ich, vielleicht 5 Kanaken. So, und man sieht sie ja direkt, ne? Da ist einer, da ist einer, da. Und wir wussten, wir müssen zusammenhalten, weil...
Gott, das ist gut geklappt, oder?
Ja, alle, die ganzen 4 Jahre war das mein Freundeskreis und wir haben uns da durchgeboxt, zusammen, weil wir wussten, ey, unsere Eltern können gar nicht so gut Deutsch, die haben noch nie eine Uni von drin gesehen,
mhm,
die wissen nicht, was ein Aufsatz ist, wie man das schreibt, von Rechtschreibung erst recht nicht. Und deswegen, man hat ganz andere Verbindungen mit diesen Menschen. Und ich finde es so wichtig.
Schau mal, eine kleine Geschichte.
Zum Abschluss.
Jemand ruft mich an, ein sehr angenehmer, super Stimme.
Mhm.
Ich möchte gerne mich erkündigen, so Integrationskurs. Und die Dame ist etwas älter, sie kann nicht schreiben. So Alphabetisierungskurs.
Mhm.
So, ich habe alles erklärt und einen Termin mit unserer Kollegin vereinbart. Dann, nach einiger Zeit, ruft wieder diese Stimme an und sagt, dieses Mädchen an und sagt, vielen Dank. So, ich habe meine Mutter zum Integrationskurs angemeldet. Ich habe gedacht, was für Mutter? So, ich habe gedacht, ich habe gefragt, was soll das? Was für Mutter haben Sie angemeldet? Ja, wir haben doch gesprochen. So, und dann Wort auf Wort, nur ein bisschen so gequatscht, wie immer.
Ja.
So, eine Mutter mit 5 Kindern, die nicht schreiben kann, hat alle Kinder bis zur Uni begleitet. Alle 5 haben Hochschulausbildung.
Was?
Ja. So, und jetzt eine von den Töchtern hat gesagt, jetzt muss sie endlich
jetzt ist sie dran.
Durchlernen.
Sie muss das ABC erstmal.
ABC.
Ja.
Kannst du das vorstellen?
Ja, ich weiß.
Ich habe mich gefragt, wie Wahnsinn. Hat sie das geschafft? Das ist ein Wahnsinn.
Mütter,
ne?
Sind anders.
Ich denke, so eine Mutter für eine Medaille. Ne?
Ja, ja. Ehrenauszeichnung, wirklich.
Ehrenauszeichnung,
ja.
Ne? Wenn sie das geschafft hat.
Aber weißt du, was das Ding ist? Sie wird im Supermarkt geschimpft als blöde Kanakin, die nicht Deutsch lesen kann.
Genau.
Ohne dass die Leute wissen, dass sie ihre 5 Töchter studiert haben.
Ja. Und Ende dieser Geschichte, ich habe mit ihr gesprochen, sie hat mir gesagt, ich bin so froh. Ich so, was ist froh? Ich war gestern einkaufen und ich habe selbst gelesen, Tomate.
Nein, oh, ich weine gleich.
Echt?
Ja, meine Oma auch, Analphabetin. Das war im Dorf einfach, wo er so, als Mädchen geht man nicht zur Schule.
Ja.
Wir heiratet ja sowieso. Und bis heute müssen wir sie begleiten, wenn wir zu Ärzten gehen. Sie kann nichts
alleine machen. Immer noch, ne?
Ja, bis heute.
Mhm.
Und das ist ein... Oh, oh.
So ist das.
Damit habe ich gar nicht gerechnet, Elina, dass diese Folge so emotional und heftig wird. Aber ich danke dir. Ich danke dir für eure Arbeit, für euren Einsatz, für euer Engagement. Unverzichtbar für unsere Gesellschaft. Und ich wünschte, die Politik würde euch dementsprechend wertschätzen. Aber vielleicht kommen wir noch dahin.
Okay. Ja.
Danke für alle Zuhörenden, die bis zum Ende geblieben sind. Ihr findet alle Informationen in den Shownotes. Und wenn nicht, dann guckt mal auf Instagram vorbei. Da haben wir sehr süße Fotos online gestellt von uns beiden. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Gut.
Ein super Interview
ich
geworden.
Weiß nicht.
Ich bin heftig. Ich habe mich gar nicht, also ich hatte nicht gedacht, dass es so emotional auch wird für mich. Aber ich merke immer wieder, wie das in einem drin ist.
Aber das berührt dich, ne?
Es berührt mich sehr.
Du hast auch deine Erfahrungen.
Klar, natürlich. Das war also, ich musste studieren, weil meine Mutter nicht studieren konnte. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Für sie war das gar keine Option.
Mhm.
Ihre Eltern haben mir das nicht erlaubt. Ihr Bruder. Er durfte studieren, er ist Architekt geworden, aber er ist ja auch ein Junge.
Geschafft,
ne? Ja. Und sie, die jüngste von 6 Kindern, Mutter ist Analphabetin, sie musste nach dem 10. abbrechen, Hauptschulabschluss, die kannst du jetzt arbeiten gehen, du musst Geld verdienen.
Ich habe erlebt, es gibt eine Schule in der Richardstraße und es sind sehr viele muslimische Kinder, sehr viele. So, und eine Lehrerin hat mir gesagt, die Mütter können diese Kinder nicht unterstützen. Also wir empfehlen immer Hauptschule. Immer.
Ja.
So, ich war erstaunt.
Das ist aber der Fehler. Unser deutsches Schulsystem verlässt sich ja darauf, dass Eltern ihre Kinder unterstützen. Das darf nicht sein.
Mhm.
Die Schulen müssen alle Kinder gleich ausstatten, ohne sich auf Eltern zu verlassen, weil dadurch entsteht Ungleichheit.
Mhm.
Natürlich kann meine Mutter das nicht dasselbe leisten wie von
Anastasia,
die Ärzte.
Ja, sie muss ihre Mütteraufgaben machen.
Richtig, das ist eine andere Rolle. Sie muss nicht Lehrerin zu Hause spielen. Mhm. Belastet auch die Beziehung.
Das belastet die Beziehung
sehr.
Und verdirbt das.
Ja, ja.
So.
Danke, dass ihr die Folge bis zum Ende gehört habt. Falls ihr mehr über den NDMO oder die kultursensible Selbsthilfe erfahren wollt, dann schaut doch in die Shownotes. Produktion, Redaktion, Schnitt von mir, Edwin Rielmas, in Kooperation mit dem Projekt Kultursensible Selbsthilfe vom Paritätischen NRW. Musik von Frieda Emmerich.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.